Kleine Schritte, große Wege. Ein Podcast der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig. Super, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcastes Kleine Schritte, große Wege, dem Podcast der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig. In der ersten Folge habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast nicht nur gewünscht, sondern vorher überlegt, wer ist in der Lage, die Idee, die wir mit dem Podcast verfolgen, nämlich die Elternhilfe vorzustellen, zu beschreiben, vielleicht auch mit ganz tollen Beispielen und Erfahrungen, die so über die Jahre entstanden sind. Elternhilfe ist jetzt im 36. Jahr. Wer könnte das besser tun als mein heutiger Gesprächspartner, die nicht nur schon seit ganz, ganz langer Zeit, nämlich seit 22 Jahren mindestens, aber eigentlich schon noch darüber hinaus seit über 26 Jahren mit der Elternhilfe verbunden ist. Und das in ganz, ganz verschiedenen Rollen. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz sehr, dass Heike Reetz heute zu Gast ist und darf dich ganz, ganz herzlich bei uns hier im Studio begrüßen. Hallo Heike.
Hallo Sören, recht vielen Dank. Also ich bin sehr geehrt, dass ich heute hier dein erster Gast sein darf in diesem Podcast. Ich bin mega aufgeregt und total gespannt, wie wir beide hier heute rausgehen.
Wunderbar. Genau, und ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass wir uns am Anfang, na klar, erstmal mit einer Kurzvorstellung, wer du bist, was du so bisher gemacht hast, auch wie deine persönlichen Lebensumstände so sind, damit jeder so ein Stück weit Gefühl bekommt. Und dann ist eigentlich so die Idee, dass wir über die Anfänge sprechen, also welche Berührungspunkte es für dich in deinem Leben gab, die diesen Bezug zur Elternhilfe hergestellt haben. Und dann, glaube ich, sind wir schon mittendrin und können sehr, sehr schön dann einen Schritt nach dem anderen gehen, bis wir im Hier und Jetzt ankommen. Wir haben uns so eine Stunde Zeit genommen und ich finde das eigentlich für die erste Folge ganz, ganz toll, so ein Stück weit Geschichte und Gegenwart miteinander zu verknüpfen. Also würde ich vorschlagen, wir fangen mit einer kurzen Vorstellung an und würde dich bitten, dich mal kurz vorzustellen, wie alt du bist, was du für eine Familienkonstellation hast und genau.
Ja, also mein Name ist Heike Reetz nochmal für alle. Ich bin 57 Jahre alt, fast 58, also das dauert nicht mehr lange. Mutter von 4 wunderbaren Töchtern und mittlerweile 2 hervorragend liebenswerten Enkelkindern, die mich besonders stolz machen. Ich bin seit 26 Jahren verheiratet und wir sind doch eine sehr große, glückliche, chaotische Familie und stehen füreinander ein, wenn es Schwierigkeiten gibt. So zieht sich das halt durch unser Leben. Ich möchte noch sagen, ich bin berufstätig, 40 Stunden Tätigkeit, das ist jede Menge. Und ich merke auch, dass so ein bisschen langsam die Luft rausgeht, wenn man älter wird. Aber trotzdem macht es mir mega viel Spaß, auch neben allen her noch einer wertvollen Arbeit nachzugehen.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du ja auf der einen Seite schon gesagt, und ich finde da in deinen Sätzen, die vielleicht so normal klingen, steckt schon so viel Besonderheit drin, wenn man so ein bisschen noch die weiteren Themen kennt, die du erfahren hast, die Teil eures Lebens auch als Familie sind. Du hast von einer großen Familie gesprochen, mit gesunden Töchtern, mit gesunden Enkeln, dass du in einem Vollzeitjob eigentlich unterwegs bist. Ich weiß auf jeden Fall, dass du im Ehrenamt tätig bist. Das heißt, da kommt nochmal eine ordentliche Schippe mit drauf. Und jetzt bist du gerade, und das vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort auch zu deiner aktuellen Aktivität, die bist quasi der Elternhilfe verbunden, warst bis vor kurzem die Vorstandsvorsitzende im Verein der Elternhilfe, bist jetzt noch der Stiftung erhalten geblieben, die es noch gibt von der Elternhilfe. Wie fühlt sich das gerade für dich an? Das sind ja trotzdem sehr einschneidende Ereignisse für dich, die ja auch so ein Stück Meilenstein darstellen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also 22 Jahre liegen Vorstandsarbeit hinter mir. Das ist eine mega lange Zeit, auf die ich zurückblicken kann. Und ja, wie fühlt sich das an? Ich glaube, so richtig realisiert habe ich es noch nicht, dass ich nicht mehr Vorstandsmitglied der Elternhilfe bin. Und dennoch freue ich mich, was jetzt nach mir kommt. Wir haben neu gewählt, der Vorstand hat sich neu gebildet und ich bin sehr froh darüber, dass der neue Vorsitz auch durch jemanden besetzt wurde, der es sehr gut machen wird, weil ich weiß das. Er ist auch sehr viel jünger als ich und das ist mir besonders wichtig, ne? Dass ich für junge, neue Leute Platz gemacht habe, um nicht noch als alte Frau im Vorstand zu sitzen, auch wenn ich nach wie vor sehr mit Herzblut am Verein hänge.
Du wolltest dich darauf hingewiesen werden, dass es doch so langsam mal Zeit wird, den Posten zu räumen. Das war
Ja,
für dich eine
genau.
ganz, ganz wichtige
Ja.
Motivation, zu sagen, wann ist eigentlich das eigene Gefühl am besten, wo man sagt, so ja, jetzt kann ich ganz gut loslassen. Und das ist jetzt gerade passiert, ne?
Ja, und auch aufgrund dessen, dass ich jetzt zweifache Oma bin, ich möchte einfach wirklich auch mehr Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen. Und meine Kinder, die sagen sowieso immer, du machst viel zu viel für andere, denk doch mal an dich und an uns, dass wir zusammen irgendwie was unternehmen. Immer bist du nur für andere unterwegs. Und ich glaube, es ist auch wirklich Zeit, dass ich jetzt auch mal auf meine Kinder höre und halt die Zeit dann anders verbringen werde künftig.
Ja, bevor wir vielleicht auch zu den Erfahrungen, auch zu deinen Erlebnissen als Vorständin quasi kommen, würde ich gerne so ein bisschen an den Anfang zurückspulen, nämlich den Moment, wo gefühlt alles begann. Und zwar nicht für die Elternhilfe, sondern dein Bezug, dein Berührungspunkt, den du zu den ja, zur Elternhilfe hattest, beziehungsweise auch zu der Situation, in der ihr euch damals befunden habt, also quasi, wo es um die Erkrankung eurer Tochter ging.
Naja, gekommen bin ich natürlich zur Elternhilfe wie tausende andere zu solchen Vereinen und Organisationen finden durch meine eigene Betroffenheit heraus. Als am 15. Dezember 1999 ich meine Tochter aus dem Kindergarten abholen musste sie ist da zusammengerutscht mit Bauchschmerzen. Ich bin mit ihr zum Kinderarzt gefahren. Er konnte nichts feststellen, hat aber gesagt, dem Kind geht's nicht gut. Fahren Sie mal in die Uniklinik. Dort bin ich relativ schnell in der Ultraschallabteilung gelandet mit dem Kind und dann ging die Maschinerie schon los. Es kamen immer mehr Ärzte ins Zimmer und irgendwann sagte ich, ich muss mich aber jetzt hier nicht beunruhigen. Und der Arzt, der das Ultraschall gemacht hat, schaute mich an und sagt, na ja. Hier ist was, was da nicht hingehört. Das ist dieser weltberühmte Satz, den so viele schon gehört haben, die von dieser Krebserkrankung bei Kindern betroffen sind. Und später sprach man dann von einer Raumforderung. Und ja, so hat das alles angefangen. Am gleichen Tag sind wir noch in die Liebigstraße gefahren. Dort war damals das MRT gewesen. Und dann hatten wir relativ schnell Gewissheit, dass es sich um eine Tumorerkrankung handelt bei unserer Tochter.
Was ja diese Anfangssituation für die Familien immer so krass darstellen lässt, ist, wie schnell eigentlich alles geht, ne? Sie überschlagen sich quasi fast die Ereignisse, weil gerade auch Ärzte oder die Medizin grundsätzlich sagt, sobald etwas erkannt ist, ein Tumor erkannt ist, ist schnelles Handeln angesagt, um möglichst schnell eben auch mit der Therapie beginnen zu können, um damit die Chancen zu erhöhen, dass das Kind wieder vollständig gesund werden kann. Wie war das bei euch?
Also ich erinnere mich, also es ist ja nun wirklich schon sehr lange her, ich erinnere mich, das hat sich dann wirklich, erstmal waren wir ja wie in einer Schockstarre. Wir haben in dem Moment nur funktioniert für unsere Tochter. Sie kam dann wieder zurück in die Oststraße, wurde dort auf Intensivstationen verlegt und dann wusste man ja noch nicht, um welche Tumorerkrankung es sich handelt. Da musste man also dann noch Knochenmark punktieren und das ging alles sehr schnell, muss ich sagen. Also innerhalb von ein paar Tagen hatten wir dann ein Ergebnis gehabt. Und noch am Heiligabend 99 konnte dann 14 Uhr, das ist so ein Zeitpunkt, werde ich nie vergessen, ging dann die Chemotherapie los bei unserer Tochter. Da hatte man dann ein Krankheitsbild und ein Protokoll. Und ja, für uns war natürlich eine heile Welt zusammengebrochen, mein Mann und für mich und für meine Eltern und meine Geschwister, die damals alle auf Weihnachtsfest gehofft haben. Und dann saßen wir alle Heiligabend, alle am Bett bei unserer Tochter. Das ist so ein Moment, den vergisst man nicht mehr. Sorry.
Nein, nein, alles gut. Gibt keinen Grund für Entschuldigung. Ich glaube, dass, wenn man sich das überlegt, das ist jetzt 27 Jahre her, oder? 26.
Ja.
Und es ist trotzdem noch so konkret, oder? Es ist, bleiben die Daten und bleibt diese Situation, die in dem Moment alles in der Familie abverlangt, ne?
Ja, ich kann mich auch sehr genau erinnern, als wir Heiligabend auf Station gekommen sind, war so eine Situation, ich habe die Tür aufgemacht, wir standen dann dort mit unserer Tasche und alle haben gelacht dort und sich gefreut und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir sind hier verkehrt, wir sind hier auf der falschen Station, die lachen alle hier, ne? Das ist auch so was, was ich nie vergesse und aber die waren alle einfach glücklich, dass Heiligabend war, dass sie nach Hause durften. Die wurden dann abgeholt, hatten dann Urlaub für ein paar Tage und ja, später, Jahre später haben wir auch begriffen und haben auch gelacht. Aber in dem Moment war das schon hart.
War das euer erstes Kind zu dem Zeitpunkt?
Ja, Gott sei Dank, muss ich aus heutiger Sicht sagen, weil wir wirklich dann uns vollends um unsere Tochter kümmern konnten, ne? Also auch mit heutigem Wissen und aus heutiger Sicht. Ich habe ja dann später noch drei weitere Kinder bekommen. Wäre das schon eine Mega-Aufgabe gewesen, diese auch noch neben der Erkrankung unserer Tochter mit zu beaufsichtigen und zu versorgen. Und da sind wir heute drum froh, dass es damals so war.
Aber und trotzdem ist es ja eine völlige Veränderung und eine völlig neue Welt, ne? Die in dem Moment sich letztlich auch für euch als Eltern ergeben haben. Wie habt ihr beide euch da organisiert?
Also ich habe mich so organisiert, dass ich täglich erstmal in die Klinik gefahren bin. Mein Mann, der ja vom Beruf Monteur ist, hatte erstmal bei seinem Arbeitgeber nachgefragt, ob er im Stammbetrieb arbeiten kann. Das ist dann halt so, dass er nicht mehr auf Montage fahren musste. Das ging auch alles. Aber also da kann ich mich tatsächlich auch nicht mehr so genau erinnern, weil wir waren einfach in so einem Funktionsmodus, ne? Wir haben einfach funktioniert, früh nach Hause, also früh in die Klinik gefahren, den ganzen Tag dort verbracht, abends irgendwo mal schnell was essen gegangen oder wir haben damals eine befreundete Familie gehabt. Muss ich auch dazu sagen, wir kommen ja aus Nordsachsen und diese Familie kommt aus dem Raum Wurzen. Wir sind also wirklich wahrscheinlich jeden zweiten Tag zu dieser Familie gefahren, um uns dort auch auszutauschen. Und die haben uns dann mit versorgt und haben uns mega viel geholfen, neben unserer eigenen Familie natürlich. Und das hat uns dann so ein bisschen Kraft auch gegeben, immer diesen Alltag zu bewältigen.
Also das heißt auch, schon da ging es los mit Entlastungsgesprächen und dass man eigentlich versucht, auch den Status, der sich ja dann trotzdem irgendwie ändert, wie funktioniert oder wie schlägt eine Therapie an und so weiter, das möglichst gut für euch selber zu bearbeiten, oder?
Naja, bei uns damals war es noch so, da gab es ein erstes Gespräch mit dem Klinikprofessor, nicht mit dem Klinikprofessor, mit dem Professor Kürholz, der war damals Professor auf der Kinderkrebsstation in der Oststraße. Der hat uns erklärt, das Krankheitsbild unserer Tochter. Sie war an einem Neuroblastom erkrankt im Stadium 4. Das ist ein Hochrisikostadium für dieses Krankheitsbild mit Knochenmarkbefall bei unserer Tochter. Es war schon sehr kritisch, diese Diagnose. Und ja, irgendwie ist man dann da rausgegangen. Ich kann mich auch entsinnen, mein Mann hat gefragt, wie die Heilungschancen sind in diesem Gespräch. Und der Professor sagte 20% Heilungschancen. Und als wir dann dort raus waren, habe ich mich noch mit meinem Mann darüber, also wir haben uns ja fast gestritten darüber, weil ich wollte das einfach nicht wissen, ne? In diesem Moment zumindest nicht, weil das für mich eigentlich jegliche Hoffnung genommen hat auf Heilung. Diese Prozentzahl. Heute weiß ich, dass das keine Rolle spielt. Also zumindest nicht so eine wesentliche Rolle, wie man es in dem Moment zu hören bekommt. Ne?
Das heißt, du bist eher im Funktionieren und konzentrierst dich auf was anderes, oder muss ich mir das vorstellen?
Naja, auf jeden Fall ist man im Funktionieren, weil alles andere, das hat man irgendwie ausgeschaltet. Und irgendwie ist da auch jeder Familie, ist das so, zuerst ist man so in dieser Schockstarre, um Gottes Willen. Und ich glaube, ich erzähle da hier auch nichts Neues, wenn ich sage, wenn man diese Diagnose Krebs erhält, egal ob bei Kindern oder bei Erwachsenen, denkt man ja unweigerlich erstmal an Tod, ja. Also auch wenn das nicht so ist, auch wenn viele geheilt werden oder wenn man viel machen kann heutzutage, aber das ist so das Erste. Und drum fällt man so in diese Schockstarre. Und dann, wenn langsam die Klinikabläufe, wenn das dann alles so ins Laufen kommt, dann funktioniert man halt. Dann kommt so wie sagt man, diese Sache, dass man dann halt in einen anderen Modus kommt und
Behandlungsroutine
ja,
oder?
in diese, dann fühlt man dann nur noch mit dem Kind, macht, also will dem Kind alles ermöglichen, was nur gibt und schaltet irgendwie alles um sich herum her, schaltet man alles aus.
Mit welchen Therapien hat man erstmal versucht, da dem zu begegnen, um den Tumor wegzukriegen? Gab es da Operationen oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, bei uns ging quasi Heiligabend die Chemotherapie los und der wurde dann natürlich, wurde dann auch in gewissen Abständen MRT gemacht, um zu schauen, ob der Tumor weg ist. Das ging bei unserer Tochter hat relativ gut funktioniert mit der Chemotherapie, dass sie schon nach 2 Blöcken operiert werden konnte. Und Valentinstag weiß ich noch, also Heiligabend ist ja auch irgendwie komisch, ne? War ja auch so ein Feiertag. Heiligabend ging die Chemo los. Valentinstag hat man bei unserer Tochter die OP gemacht. Man hat dann gesagt, der Tumor ist so klein geworden, dass man jetzt operieren muss, damit man noch was zu greifen hat. Und des Weiteren wurde dann eine Stammzelltransplantation mit eigenen Stammzellen in Jena vorgeschlagen. Also das war zumindest Teil unseres Protokolls, ne? Bei diesem Krankheitsbild gab es damals 2 Protokollarten und wir hatten das Protokoll, also das wurde ausgewürfelt tatsächlich, ne? Diese Therapie. Da gibt es so einen Fachbegriff, randominisiert oder ich kann es jetzt gar nicht richtig sagen. Das wurde tatsächlich ausgewürfelt und unsere Tochter war dann für diese Stammzelltransplantation vorgesehen und im Anschluss gab es dann noch eine Antikörpertherapie. So, das war das Protokoll.
Also was je nachdem, was es für eine Krebsart ist, in
Ja.
welchem Stadion, dann dieses Thema, mit welchen Risikothemen ist man beschäftigt, gibt es quasi einen protokollarischen Ablauf, der eine bestimmte Therapieform vorsieht, die dann auch gar nicht nur in Leipzig gemacht werden. Ne? Du hast gerade Jena gesagt, also plötzlich hat man eine andere Konstellation mit anderen Schwerpunkt- und Spezialzentren. Und ihr wart quasi gefordert, dort entsprechend auch Wege auf euch zu nehmen.
Zum damaligen Zeitpunkt gab es das in Leipzig nicht, diese Transplantation. Da mussten wir tatsächlich noch nach Jena gehen, was ja nochmal so ein Schritt war, nochmal alles, was man sich dran gewöhnt hat, ob das die Ärzte waren oder die Schwestern und die Zimmergenossen, sollte man jetzt nochmal verlassen für einen gewissen Zeitraum, ne? Und ich wollte eigentlich noch was erwähnen, was ich vorhin vergessen hatte zu sagen, was ich aber besonders auch wichtig finde, das zu erwähnen. Also wo wir Heiligabend in die Klinik sind, waren wir wirklich 12 Wochen am Stück in der Klinik, ehe wir das erste Mal überhaupt nach Hause durften. Ans Bett gefesselt mit einer Leine. Ich glaube, die Leine war 10 Meter lang von diesen ganzen die Infusionsleine, ich glaube, unsere Tochter hat es gerade auf die Toilette geschafft mit der Leine. Und wenn ich dann an heute denke, wie das sich alles verändert hat, ist es mir sehr wichtig, dass ich das auch noch mal erwähne, wie es damals war.
Total. Also haben sich natürlich viele Dinge geändert, das stimmt. Trotzdem finde ich es erstmal wichtig, dort zu bleiben, wie eben das für euch damals auch im Empfinden war. Ne? Mittlerweile gibt es eine renommierte Knochenmarkstransplantationseinheit am UKL, wo letztlich genau diese Wege so nicht mehr erforderlich sind, wo man das direkt auf der kinderonkologischen Station diese Transplantation tun kann. Aber damals war es nicht so und ihr seid quasi nach Jena. Ja. Wie lange war das in Jena?
Ja, wir haben unsere Tasche gepackt, sind Pfingsten 2000 war das dann schon. Das war auch wieder so ein Feiertag. Also das hat sich bei uns immer wie so ein roter Faden durchgezogen. Pfingsten 2000 sind wir dann nach Jena gefahren. Wurden dort, dort bin ich dann von der Elternhilfe in Jena damals in Empfang genommen. Dort hatte ich ein kleines Zimmer beziehen können, in der alten Kinderklinik noch in Jena. Und wir waren natürlich mega aufgeregt vor dieser Transplantation, ne? Weil das hieß ja Isolation nochmal anders, wie es bisher war. Und man wusste ja auch nicht, was dann passiert. Ne?
Also es ist ein besonders geschützter Raum, ja. Weil natürlich die Kinder dann quasi, wird quasi auch Immunsystem runtergefahren, damit diese Transplantation funktioniert und man dem Körper die Möglichkeit gibt, dass neue Zellen quasi auch nicht abgestoßen werden. Und dementsprechend braucht es dort einen besonderen Schutz. Und dementsprechend gibt es natürlich einen hohen Grad an Isolation und ganz viel Zeit, die man irgendwie auch gut verbringen muss. Ne?
Ja, naja, es war ja schon schwierig überhaupt. Bisher hatten wir ja, wo wir in Leipzig waren, konnten wir ja jeden Tag nach Hause fahren. Dann plötzlich war man dort in einer Elternwohnung, in einem Elternzimmer untergebracht. Und das war irgendwie dann schon diese fremde Umgebung. Und ich weiß, ich war damals auch so angespannt. Also ich bin dann auch gleich angeeckt dort mit jemandem von der Elternhilfe. Da war irgendwas mit dem Telefon, weil das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das waren so Kleinigkeiten, die aber eigentlich völlig unwichtig waren, ne? Und auch dann auf dieser Kinderstation, dann wurde das Kind natürlich aufgenommen, dann hat man diese ganzen Untersuchungen nochmal alle gemacht, die man ja schon in Leipzig alle, man war dann einfach nur ein bisschen auch genervt.
Die Ausnahmesituation hast du gerade, also fällt einem immer so ein bisschen sofort als Wort ein, ne? Wenn man sich jetzt aber überlegt, das ist jetzt schon ein halbes Jahr später, also ein halbes Jahr ist schon eigentlich im absoluten Ausnahmemodus ist man unterwegs. Wie ist denn das für dich, also auch als betroffene Mama, dann in dem Moment, kann man da ein halbes Jahr auf so einem Level überhaupt da unterwegs sein? Also hast du diese Ausnahmesituation so gespürt oder ist das so in Wellen gekommen, je nachdem, mit welchen Therapien man so konfrontiert war? Wie ging es dir selber mental dabei?
Naja, wie ich gerade schon sagte, man war immer völlig angespannt. Man hatte eine kurze Zündschnur gehabt, wenn irgendwas war, was eigentlich gepasst hat. Aber ich glaube, man war immer noch in diesen Funktionsmodus, ne? In Jena dann wurde das alles nochmal einen Zacken schärfer, weil da gab es so ein paar Geschichten oder Begebenheiten, die dort passiert sind, die mich dann so krank gemacht haben, auch so mental, dass ich dann plötzlich einfach mal Nasenbluten bekam oder so, wo ich dann gemerkt habe, wie angespannt man eigentlich ist, ne? Aber ich glaube, man war auch in diesem Moment immer noch in diesem Ausnahmezustand und hat einfach nur funktioniert.
Wie lange wart ihr in Jena?
Wir waren tatsächlich ein Vierteljahr in Jena.
Wahnsinn. Mhm. Dann bewegen wir uns ja quasi fast schon aufs erste komplette Jahr.
Ja, wir waren tatsächlich ein Vierteljahr fast in Jena. Das ist dann dort, sind natürlich, habe ich dort auch ganz...
Welcher Feiertag stand da an?
Ja, das war ja dann schon im Herbst gewesen und tatsächlich habe ich dort aber auch viele tolle Menschen kennengelernt. Auch die Elternhilfe dort kennengelernt, wie sehr sie unterstützt haben dort in Jena. Die Familien, die dort gewohnt haben, also weil Jena war ja damals auch so ein Standort für deutschlandweit für Transplantationen. Und was für mich ganz schlimm war und was ich auch damals nicht wusste, wir sind 5 Kinder gewesen, die alle am gleichen Tag in dieses sogenannte Zelt gegangen sind zur Transplantation. Und unsere Tochter ist dort als einzigste lebend rausgekommen. Die anderen Kinder sind alle verstorben Und das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich auch zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wenn man transplantiert wird, dass es dann, also da habe ich gedacht, dann danach ist alles wieder gut und die Kinder können geheilt werden. Aber das habe ich nicht gewusst, dass da so starke Spender-Empfänger-Reaktionen auch passieren können. Und das war für mich sehr, sehr prägnant. Also das hat sich so bei mir eingebrannt und das werde ich auch nie vergessen. Also und bei unserer Tochter war halt Glück, dass sie ihre eigenen Stammzellen bekommen hat, ne? Dann sind ja diese Reaktionen nicht so stark.
Wahnsinn, also schon auch nochmal, also wenn man sich das überlegt, ein Dreivierteljahr später oder eben zwischen einem halben und einem Dreivierteljahr mit so einer besonderen Situation, wo es plötzlich um alles nochmal geht, obwohl das die ganze Zeit ja schon so immer drüber liegt an Belastung, kommt in dem Moment ja auch die andere Möglichkeit wieder näher, die man ja, wie bist du mit diesem Thema da umgegangen? Das ist ja letztlich immer um Leben und Tod geht. Das ist ja eine besondere Situation, die ja letztlich auch diese gesamte Zeit prägt.
Wir haben natürlich gesprochen dort mit den Eltern, mit denen man dann zusammen gewohnt hat in der Elternwohnung. Oder abends hat man dann zusammengesessen dort. Es waren natürlich auch von der Elternhilfe Leute da, die mit uns darüber gesprochen haben oder halt auch Schwestern aus der Transplantationseinheit. Und es wurde schon versucht, das irgendwie aufzufangen. Aber es hat natürlich mega viel Angst gemacht, ne? Und man war ja dann doch so weit weg von zu Hause, obwohl ich auch immer Besuch bekommen habe. Also auch im damaligen Zeitpunkt haben uns meine Eltern sehr unterstützt und mein Mann kam immer dann am Wochenende. Dann bin ich mal raus von aus dem Zelt raus, weil das war mega aufwendig, da immer in dieses Zelt mit dem Desinfizieren und dass ich auch mal durchatmen konnte. Und dann habe ich halt lange Spaziergänge gemacht, um da einfach mal ein bisschen runterzukommen.
Wie ging es dann nach Jena weiter? Also wie seid ihr dann, also ab einem bestimmten Punkt dann, wenn das Kind sich stabilisiert hat, dann nach Hause entlassen worden oder?
Dann sind wir nach Hause entlassen worden, genau. Und natürlich sind wir auch gleich wieder in Leipzig auf Station gekommen, weil dann ging ja die Therapie weiter. Das war ein ja sehr langwieriger Weg gewesen. Das hat natürlich sehr lange gedauert, ehe unsere Tochter auch wieder richtig stabil war, dass die sogenannten, die Leukos und alles wieder da waren, wo es sein sollte. Und dann hat man mit dieser sogenannten Antikörpertherapie angefangen, die aus meiner Sicht, aus meiner heutigen Sicht, wenn ich da zurückdenke, sehr, sehr schlimm gewesen ist, ne? Weil da werden ja dem Körper menschliche und tierische Eiweiße zugefügt oder tierische Eiweiße und die sollen eventuell verbleibende Krebszellen an die Zelloberfläche tragen. Und das hat natürlich eine sehr, sehr heftige Reaktion auf den Körper unserer Tochter ausgeübt. Und wenn man sich dann immer mal überlegt, die war ja damals 4, dann war sie 4,5 Jahre alt und was da so ein kleiner Körper alles durch und mitmachen muss, das ist schon ziemlich heftig gewesen.
Man spürt in jedem Satz, den du sagst, welche, nicht nur welche Kraftanstrengung die gesamte Familie da in dem Moment hat, sondern wie ihr da letztlich auch durchgehen musstet und durchgegangen seid. Und wie euch das quasi letztlich, also man kann das nur erahnen, wie prägend das ist. Und letztlich aber, wenn man das geschafft hat, auch mit welcher Stärke man dann anschließend darauf zurückgucken kann. Wenn du jetzt so darüber sprichst und zurückschaust, was für ein Gefühl herrscht davor? Ist das nochmal, geht das nochmal auch in eine Traurigkeit rein, weil das so alles so nah wird? Oder wie
Ja,
guckst du darauf zurück?
also ich persönlich gucke da, also für mich, umso weiter das weggeht, umso schwieriger ist es eigentlich auch für mich, darüber zu reden. Aber wahrscheinlich, weil ich auch nie die Möglichkeit hatte, das wirklich zu verarbeiten in Therapien, in Psychotherapien. Das gab es ja alles bei uns damals nicht. Und wir hatten zwar auch in Leipzig, in der Elternhilfe gab es ja Leute, die da waren. Das waren zwar ganz wenig. Das war damals, die Birgit Blöttner war da gewesen Und man hat ja dann auch gesprochen im Elterncafé und hat sich untereinander mit den Eltern ausgetauscht, aber das waren halt keine Therapeuten. Das waren alles betroffene Eltern. Und aus heutiger Sicht denke ich vielleicht, dass ich es wahrscheinlich nie so richtig verarbeiten konnte.
Also war damals etwas, was durchaus bei Elternhilfen auch immer, meistens immer der Anfangspunkt ist, dass man sagt, so Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Betroffene helfen anderen Betroffenen. Da gab es zumindest erstmal einen Kreis, wo man sagt, okay, da fühle ich mich verstanden, oder? Das war erstmal so eine unmittelbare Beziehung, die man da rein hatte. Wie groß war die Elternhilfe in Leipzig damals? Was war,
Ja, die Elternhilfe
wie
bestand
viel?
eigentlich aus einer Person, das war Birgit Blöttner.
Wahnsinn.
Und ich kann mich auch noch genau erinnern, sie ist immer sehr zurückhaltend gewesen gegenüber auch neuen Eltern, also hat sich jetzt nicht aufgedrängt oder so. Und sie kam natürlich auch bei uns an die Tür und klopfte an und hat sich kurz vorgestellt. Und wir haben natürlich dankend abgelehnt zum damaligen Zeitpunkt. Das war jetzt allerdings noch vor der Transplantation. Weil ich gedacht habe, ja, aber ist ja nett, dass sie da sind, aber die können mir ja jetzt nicht helfen. Die können ja mein Kind nicht gesund machen, ne? Das habe ich erst viel später verstanden, was für eine wichtige Rolle damals Birgit Blöttner eingenommen hat. Und es gab noch eine tolle Person, das war die Andrea Rudolph, die damals als Seelsorgerin auf der Kinderkrebsstation in der Oststraße tätig war. Und auch diese sich bei uns vorgestellt hat und wir gesagt haben, na ja, einen Seelsorger brauchen wir nicht, wir sind ja nicht christlich. Aber das hat sich auch später als nicht haltbar herausgestellt. Das war eine ganz besondere Person für unsere Tochter geworden.
Das ist ja schön, aber das zeigt sich jetzt so langsam. Das war schon in dem ersten Aufenthalt in Leipzig, dann Jena. Es gibt dann trotzdem immer wieder Akteure oder Personen, die in dem Moment kurz die Situation verbessern können, ne? Manchmal zur Entlastung oder eben auch, wenn es um eine Perspektive geht, weil es gerade eine Krise gibt. Als er wieder in Leipzig dann war nach der Transplantation, wie lang war die Antikörpertherapie? Also wie lange seid ihr da nochmal gefordert
Naja, die
worden?
Antikörpertherapie ging ja fast noch mal ein Jahr über. Also das war immer so eine Gabe von diesem Medikament und dann waren da, ich glaube, so 6 bis 8 Wochen zwischendurch waren dann immer Pausen, weil der Körper da wirklich das den Körper sehr anstrengt und ich fand es fast schlimmer wie die Gabe der Chemotherapie und das, was danach passiert ist nach der Chemo, immer dieses Kotzen, Entschuldigung, aber und dann waren wir, aber das war eben alles auch stationär gewesen und das war halt immer mit Klinikaufenthalt verbunden. Und zu dem Zeitpunkt war ich halt immer noch krankgeschrieben. Ich selber, weil es da einfach auch keine, es gibt da, also man hat ja nur diese Kindkrankschreibetage. Ich war dann selber über einen Psychiater krankgeschrieben, also weil es der Seele ja wirklich mental auch nicht gut ging. Und Gott sei Dank aus heutiger Sicht, dass es die Möglichkeit für mich gab. Allerdings muss ich mich kurz erinnern, es gab eine Begebenheit, da war ich sogar in Jena zur Transplantation. Da rief der Arbeitgeber an, ich muss ganz schnell auf Arbeit kommen. Ich muss mich einen Tag nur mal einstechen und dann wieder gehen, sonst fliege ich aus der Krankenversicherung raus, weil dann dieser Zeitpunkt überschritten war.
Und das hast du
Das habe
quasi
ich natürlich getan,
bewältigt.
weil das habe ich gedacht, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte,
auf
ne? Wenn
jeden
ich zum
Fall.
damaligen Zeitpunkt da,
Ja.
ja.
Und dann quasi dann ist ja deine Tochter schon 5 gewesen, oder? Als nach Ende der Antikörpertherapie?
Ja, dann war sie dann schon 5, fast 6 gewesen. Und dazwischen hat sich dann noch was Schönes eingestellt. Ich bin nämlich schwanger gewesen und mit unserer zweiten Tochter Charlotte, die am 1. August 2001 zur Welt gekommen ist. Und das war dann noch so was Schönes. Wir waren aber immer natürlich noch fester Bestandteil der Kinderkrebsstation. Alle haben sich auf Charlotte gefreut und wo sie dann geboren war und das war dann
Das
so
ist ja auch
ein
wie ein zweiter Bezugsrahmen für euch geworden, oder? Es
ja.
ist ja quasi wie so eine Art zweites Zuhause in dem Moment aufgrund dieser intensiven Kontakte, die die Therapie letztlich mit sich gebracht hat.
Ja, auf alle Fälle war es ein zweites Zuhause geworden. Also man hat sich ja dann teilweise schon auch Lisa dann teilweise schon gefreut auf die Erzieher und auf die Kinder, die dann immer alle da waren. Und allerdings, was jetzt nicht ganz so schön war, unsere zweite Tochter ist mit einer Gaumenspalte zur Welt gekommen und lag natürlich prompt auch gleich in der Oststraße, eine Etage tiefer unter der Krebsstation. Und da gab es halt dann so eine Zeit, wo ich immer von Etage hoch und runter gewechselt bin, um beide Kinder zu versorgen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Wann wart ihr quasi mit eurer, wie heißt die erste Tochter? Lisa.
Lisa Marie,
Genau.
ja.
Wann wart ihr mit Lisa grob durch vor allem mit dem stationären Aufenthalt?
Naja, nach dieser Antikörpertherapie gab es ja noch eine Immuntherapie. Also bei unserer Behandlung hat schon bis 2002 von neu, also von Dezember 99, es war schon eine sehr langwierige Behandlung. Also bis so Anfang 2002 sind wir wahrscheinlich dann irgendwann mal entlassen worden. Und da war ich schon dann wieder schwanger mit meinem Zwilling. Also ich habe ja dann nochmal Zwillinge bekommen 2002. Das war dann schon wieder also sozusagen eine neue Herausforderung für unsere Familie. Und das war dann alles so im Einklang. Also Lisa, ihre Therapie war beendet. Die Zwillinge sind geboren. Genau.
Also das heißt, würdest du dem zustimmen, sagen, so ab 2002
Ging's.
hat sich der Blick quasi wieder anders geweitet, man hat den Himmel oder den Horizont anders wahrnehmen können
Auf alle
als in diesem
Fälle.
Funktionieren davor?
Auf alle Fälle, also weil man auch gar nicht geglaubt hatte, also unsere Tochter stand ja dann kurz vorm Schulanfang, ne? Und ich habe ja damals immer so in diesen, wenn ich immer an dieses Erstgespräch zurückdenke, habe ich ja, war so immer mein Gedanke, das Kind wird mal nie eine Zuckertüte in der Hand halten, oder? Und dann war das so, halt stand das auch so kurz bevor der Schulanfang und das war schon.
Gibt es jetzt etwas, was deine Tochter noch erinnert oder worüber ihr sprecht, wenn ihr über diese Zeit sprecht oder drüber nachdenkt?
Ich glaube, sie selber spricht wenig über diese Zeit, möchte auch nicht so viel damit in Verbindung gebracht werden, also hat sich da selber sehr zurückgezogen, was die Zeit anbelangt. Aber zum Beispiel gab es ein Erlebnis, was wir hatten, oder woran sie sich jetzt besonders erinnert, war halt in Jena, als wir nach Jena gefahren sind zur Transplantation, ist auf der Autobahn vor uns ein schwerer Unfall passiert. Da ist ein Auto in die Luft geflogen. Also das war wirklich vor unseren Augen passiert und wir mussten ja nach Jena. Wir hatten einen straffen Plan dort auch einzuhalten mit Medikamenten und ich war völlig verzweifelt und das Kind auch. Und also daran erinnert sie sich und zwar an diese Begebenheit. Hatte dann dort auf der Autobahn war vor uns ein Auto, da saß eine Professorin aus der Hals-Nasen-Ohren-Klinik drinne, die ich kannte von Untersuchungen von unserer Tochter und ich ihr das erzählt habe und sie hat dann organisiert, dass wir mit einem Poli also dass wir umdrehen durften auf der Autobahn und mit einer Polizeieskorte von der Autobahn geleitet worden und dann über Schkeuditz irgendwie wieder in Richtung Jena weiterfahren konnten. Das ist so eine
Wahnsinn.
Begebenheit, die sie sich sehr erinnert und was auch immer war, unsere Tochter wollte immer, als sie im Zelt war in Jena, wollte sie immer Mittag eine Bratwurst essen. Und ich bin immer zum Fleischer, habe eine frische Bratwurst gekauft und die Oberärztin dort auf Station hat immer gesagt, das hat sie noch nie gegeben, dass ein Kind eine Bratwurst möchte. Und am Schluss hat sie sie ja gar nicht gegessen. Aber so wahrscheinlich dieser Duft,
Das
oder?
Bild, ja.
Ja. Aber
Wahnsinn.
ansonsten möchte sie gar nicht so viel darüber erzählen, über diese Zeit. Oder ich glaube auch, dass sie gar nicht so viel mehr weiß.
Jetzt hast du ja quasi am Anfang gesagt, dass du stolze Oma bist von zwei Enkeln. Und wenn man das so hört, ist das ja, kriegt man das Besondere nicht mit. Was ist das Besondere an dieser Aussage?
Also das Besondere ist, dass mein Enkelkind, mein zweites Enkelkind, was ich jetzt seit Oktober habe, das ist der kleine Ludwig Ferdinand, dass meine Tochter, die an Krebs erkrankt ist, die eine Transplantation hinter sich hat, wo man mir im Nachhinein gesagt hat, sie wird wahrscheinlich mal nie Kinder bekommen. Und wenn sie Kinder bekommt, muss sie mit Anfang 30 ein Kind bekommen, sonst kommt sie in die Wechseljahre. Das bringen so diese Therapien und das bringt das mit sich. Und das Besondere daran ist tatsächlich, dass sie im Oktober vergangenen Jahr ist sie Mama geworden und im Dezember ist sie 30 Jahre alt geworden. Und da sage ich, da glaube ich an Wunder. Jetzt glaube ich an Wunder. Das ist ein Wunder, dass das passiert ist und das macht uns
Wunderbar.
mega glücklich.
Ja.
Ja.
Ich finde ja, dass ich so, du hattest uns das ja damals so ein Stück weit auch schon mitgeteilt und hast ganz strahlende Augen gehabt und man kann das nur erahnen eigentlich, was das für euch auch in der Familie, die das gemeinsam durchgemacht haben und der Familienverbund, der ja da in der Zeit so besonders funktionieren musste. Und sicherlich auch dann das weitere Leben so ein Stück weit geprägt hat, was das für eine News ist, die sich da durchschlägt und wie schön das ist und wie schön es diese Geschichte auch komplettiert. Wir wissen ja, dass das nicht immer der Fall ist, beziehungsweise auch davon hast du gesprochen, dass es da zum Teil ganz, ganz traurige Schicksale gibt, wo es die Kinder auch nicht schaffen, wo auch dort versucht wird mit Angeboten, die Familien aufzufangen und ein Angebot zu machen, dass man das gut verarbeiten kann. Aber es ist natürlich mit Glück alleine kann man das gar nicht ausdrücken, was man da an Gefühlen in sich spürt, um zu sagen, wenn sich das so zeigt, die Tochter gesund, dann quasi die Chance, selber Mama zu werden, mit einem gesunden Enkelkind, und das damit dieser ganzen Krankheit einen anderen Rahmen zu geben und eine andere Perspektive, aus der da quasi
Das ist auf
rausgeht.
jeden Fall so. Also da und meine andere Tochter, die auch schon auch eine Tochter hat, also mein anderes Enkelkind, die hat mal zu mir gesagt, sie kann jetzt erst erahnen oder möchte gar nicht sich ausmalen, wie es uns gegangen sein muss, als wir die Diagnose erhalten haben. Jetzt, wo sie dann selber halt Mama ist und das ist schon wirklich ein Stück weg eine sehr besondere Situation und eine, also ich weiß auch aus heutiger Sicht gar nicht mehr, wie man das ausgehalten hat. Ja.
Wahnsinn, ja. Und ich würde gerne jetzt im letzten Part quasi unseres Gesprächs, würde ich gerne noch also etwas erfahren über den Moment, also und letztlich natürlich auch über die 22 Jahre, die du quasi in einem, ja, in einer anderen Rolle zugebracht hast, nämlich mit den Erfahrungen, das habe ich jetzt gelernt, insbesondere durch Jena, was eine Elternhilfe in dem Moment leisten kann und wo es die ersten, ja, die ersten, das erste Plä zarten Pflänzchen, wenn man so will, und die ersten Angebote es auch in Leipzig gab, wie du zur Elternhilfe gekommen bist. Weil man könnte ja auch meinen, 2002, der Blick weitet sich wieder, der Himmel ist blau, alles ist gut gegangen und die Familie, die gerade nochmal neu gewachsen ist, wird wieder größer und so weiter. Würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt ans Ehrenamt denken, vor allem nicht in so einem schweren Thema drin zu bleiben, oder?
Ich glaube, Motivation dazu war ganz klar gewesen. Wir sind entlassen worden aus der Klinik und also ansonsten war man ja, sage ich mal, alle 2, 3 Wochen mindestens eine Woche in der Klinik gewesen und man ist entlassen worden und plötzlich sollte das alles zu Ende sein und das war für mich auch so ein Stückchen weg Angst, die ich hatte, glaube ich, zu weit wegzukommen von diesem ganzen Konstrukt. Ne? Man hatte sich ja dann auch ein paar, damals war ja gerade die Elternhilfe, dann kam der ganz neu, der Markus Wulftanger als Sporttherapeut, die Juliane Kirchner-Jung als Musiktherapeutin. Und man war schon dann jetzt, hat schon gemerkt, die Elternhilfe hat einen schon so eine gewisse Sicherheit auch gegeben. Aber trotzdem dachte ich, wenn ich jetzt dort bei der Elternhilfe irgendwie andocke und dort in Kliniknähe bin, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, dann habe ich es nicht so weit, wenn irgendwas ist. Man hat ja trotzdem immer noch diese Riesenportion Angst im Gepäck hinten in seinen Rucksack drinne. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, das war überhaupt die Hauptmotivation, da dran zu bleiben bei der Elternhilfe, dort zu bleiben und vielleicht auch die Leute, die man so kennen und schätzen gelernt hat, nicht aus den Augen zu verlieren oder einfach nicht zu verlieren. Also so würde ich es wahrscheinlich aus heutiger Sicht sehen,
Und
tatsächlich.
bist du angespannt?
Ich glaube, angesprochen worden bin ich nicht, aber ich glaube, ich habe mich selber dort ich habe mich selber dort eingebracht. Also ich würde jetzt nicht sagen, eine Initiativbewerbung
Nee,
gemacht,
alles gut,
aber
ja.
ich habe gesagt, ich würde gerne bei euch mitarbeiten. Ich finde das mega, was ihr hier macht. Also wie gesagt, damals war das ja wirklich ganz, ganz klein. Da gab es mal ein paar Veranstaltungen auf Klinikgelände. Wenn ich mich auch an meine ersten Vorstandssitzungen erinnere, das war in so einem ganz kleinen Kapüffchen in der Oststraße. Unterm Dach hatten wir da ein kleines Büro. Da haben wir in so ein IKEA-Regal standen da ein paar Preise, die haben wir gezählt für eine kleine Tombola, die wir so auf so ein Gelände im Klinikum machen konnten und haben da so ein paar Sachen organisiert. Und ja, das waren so die Anfänge, so haben wir angefangen. Wenn ich dann an heute, also ich sag mal an meine letzte Vorstandssitzung denke, das sind ja Welten, die sich das verändert hat, ne?
Wie guckst du darauf zurück?
Ich gucke sehr stolz darauf zurück, ne? Dass das erreicht wurde, das, wo wir heute stehen, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren ganzen Projekten, die wir erschaffen haben für die Elternhilfe. Also da blicke ich schon auf Stolz zurück und aber auch ehrfürchtig vor dem, was wirklich in 20 Jahren passiert ist, wie schnell das gewachsen ist und wie sich das plötzlich auch verselbstständigt hat, so sozusagen, ne? Aus so ganz einfachen Verhältnissen.
Wahnsinn, ja.
Und auch so dieses Familiäre, was damals auch sehr deutlich auch zu spüren war. Wir waren ja auch im Vorstand alles betroffene Eltern gewesen, außer der Professor, unser Professor der Station, der Professor Kürholz war Vorstandsmitglied. Und ich glaube, der hat uns so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erwacht, die
Ah, okay.
Elternhilfe. Der hat da so ein bisschen Gas
Pep
gegeben und
reingebracht,
Pep
ja.
und hat gesagt, wir müssen was tun, wir müssen uns verändern.
Also war es quasi damals schon so, dass sehr unterschiedliche Charaktere letztlich auch so eine Initiative oder so eine Vereinsarbeit halt dann auch besser machen können, ne? Dann jeder seine Talente einzubringen. Was würdest du sagen, was so die auch gerne mit einem Rückblick, was die Elternhilfe ausmacht aus deiner Sicht hier in Leipzig, was vielleicht auch so eine Art Erfolgsfaktor ist oder ein vielleicht auch für dich ganz wichtiger Faktor?
Ich glaube einfach, dass die Elternhilfe mittlerweile in Leipzig sich etabliert hat, einen Namen gemacht hat, gesehen und gehört wird. Und was macht's aus? Ich glaube schon, dieses familiäre, dieses, was in der Elternhilfe spürbar ist, aber auch diese, also mittlerweile, wenn wir von heute reden, diese professionelle Arbeit, die die Elternhilfe leistet.
Also
Also,
wir sammeln uns quasi vom Ehrenamt.
ja.
Der Vorstand ist nach wie vor ehrenamtlich tätig im Verein, aber du hast von Mitarbeitenden gesprochen, die hauptamtlich tätig sind, weil die Arbeit so komplex, letztlich auch so schwierig ist in der psychosozialen Versorgung, auf Station, auch in der Nachsorge, dass wir das ja, professionalisiert haben, beziehungsweise Menschen ins Anstellungsverhältnis gebracht haben, die entsprechende Ausbildungen mitbringen, damit man die Familien besser versorgen kann.
Ja, ich glaube, Anfang so um 2008, 2010 rum haben wir uns dann irgendwann mal entschieden, im Vorstand der Elternhilfe, dass wir so professionell arbeiten wollen in der psychosozialen Versorgung und dass wir dafür natürlich auch geschulte Leute brauchen, ne? Das ist so eine Aufgabe, die kann man mit betroffenen Eltern nicht mehr leisten. Man kann sehr wohl sehr viel mit betroffenen Eltern, gerade in diesen ehrenamtlichen Vorstandsfunktionen leisten. Aber man kann nicht die Eltern und die Kinder therapieren. Das müssen schon die Profis machen. Und ich bin sehr froh und freue mich und bin stolz auch darauf, dass wir da wirklich uns für diesen Weg hier entschieden haben in Leipzig mit dieser psychosozialen Versorgung.
Was würdest du, also du bist ja nicht komplett weg, sondern bleibst ja im Vorstand der Stiftung Gott sei Dank uns erhalten als große Wissensgeberin, aber trotzdem hast du ja auch für dich beschlossen und hast es, wie ich finde, ganz, ganz authentisch auch vertreten, zu sagen, trotzdem geht es ums Loslassen und andere sollen übernehmen. Was würdest du, wenn jemand fragen würde, was würdest du uns mitgeben, wenn ich fragen würde, was nicht von selber, also jetzt, ne, es geht nicht darum, dass man Ratschläge erteilt, die keiner hören will, sondern wenn jemand fragen würde nach dem Motto, auf was sollten wir vielleicht besonders Acht geben, aus den Erfahrungen, die du über so einen langen Zeitraum gemacht hast, was würdest du, welchen Tipp hättest du?
Also mein Tipp wäre, und den vertrete ich auch ganz stark, und da werde ich auch so lange, wie ich noch irgendwie einen Fuß in der Tür habe, darauf achten, was mir ganz, ganz wichtig ist, dass wir trotz dieser ganzen wichtigen betriebswirtschaftlichen Themen, die wir haben, dadurch, dass wir ja ein kleines mittelständisches Unternehmen geworden sind, dass wir uns diesen familiären Charakter bewahren sollten. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil daraus sind wir entstanden. Wir sind aus betroffenen Familien entstanden, die sich anfänglich sogar heimlich getroffen haben, weil es in DDR-Zeiten nicht erwünscht war, sich da auszutauschen. Und das macht es uns aus. Und ich weiß aber, dass es schwierig ist. Aber ich weiß auch, dass es machbar ist, diesen familiären Charakter nach außen zu versprühen.
Schön. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ohne dass ich das jetzt so lanciert habe, ich habe zwar ab und zu mal drauf geguckt auf die Uhr, aber dass wir quasi fast die Stunde, also in der Stunde geblieben sind, das ist also für mich persönlich also schon mal besonders. Aber ich finde, dass das, was du erzählt hast, Heike, was diese, wie ihr mit dieser Krankheit, ja, wie ihr sie erfahren habt, wie ihr damit umgegangen seid, wie alles losgegangen ist, da konnte man auch die Zeit nicht anhalten. Das ging, das war jetzt gerade wie ein großer Ritt und plötzlich war die größte Zeit schon vorbei. Und das macht es sehr, ich finde, das macht es sehr besonders, deine Geschichte. Und ich finde es ganz, ganz schön und habe auch die Zeit, die wir jetzt miteinander hatten, das waren jetzt 2 Jahre und ein bisschen, dass wir uns noch gut kennenlernen konnten, auch in den unterschiedlichen Funktionen, die wir haben. Aber ich glaube, dass du aufgrund das, was du selber erfahren hast, wie eure Familie letztlich diese krasse Herausforderung bewältigt hat, dass ihr so viel der Elternhilfe damit auch mitgegeben habt in der weiteren Entwicklung. Und ich verstehe besser, dass es einen hohen Anspruch gibt, möglichst auch immer die, auch im Vorstand, also in einer Führungsposition, die Idee und die Erfahrung der betroffenen Eltern mitzudenken und dementsprechend auch den Vorstand möglichst auch immer darauf zu achten, dass betroffene Eltern mit dabei sind, egal wie lange das her war. Weil das nochmal die Arbeit der Elternhilfe letztlich auch beeinflusst und anders macht. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast unseren Podcast gut bewältigt, unsere erste Folge. Ich finde, das möchte ich gerne jetzt schon sagen, dass es auf jeden Fall eine besondere Folge sein wird. Und damit auch vielleicht den Podcast, wie du es als betroffene Mutter am Anfang für die Elternhilfe gemacht hast, ihr damit eine ganz eigene Richtung zu geben, wird dir das wahrscheinlich jetzt auch für diesen Podcast gelingen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dich nochmal so reinbegeben hast, auch wenn der Rückblick vielleicht nicht immer nur schön ist oder das jetzt nicht nur mit Stolz immer verbunden sein wird.
Ja, lieber Sören, erstmal auch an dich vielen Dank, dass ich heute hier der Gast im ersten Podcast sein durfte. Und wie gesagt, ich hätte noch so viel mehr erzählen können und wichtige Leute erwähnen können. Aber was ich unbedingt noch möchte zum Abschluss, zum Ausdruck bringen möchte, ich möchte mich gerne auch nochmal bei meinem Mann und bei meinen Eltern bedanken, die mir für diese wichtige Arbeit, diese 22 Jahre, also wir haben ja auch gehört, ich habe ja auch vier Kinder nebenbei großgezogen, den Rücken freigehalten haben. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man das mal anspricht nochmal, weil ohne das geht es nicht. Ohne das kann man das Ehrenamt nicht so, wie ich es begleitet hat, mit so viel Arbeitsaufwand begleiten.
Es kann kein besseres Schlusswort geben, als auf der einen Seite an die Familie zu appellieren, auch an die Familie Elternhilfe und gleichzeitig dich in deinem persönlichen Kontext bei eben dieser Familie zu bedanken. Schön, dass du da warst.
Danke.
Alles Gute. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns das nächste Mal am ersten Donnerstag des Monats August. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund und tschüss.